Vor einer Woche ging in Nürnberg der 38. Evangelische Kirchentag zu Ende. Und ich weiß nicht, ob ihr davon ein bisschen was mitbekommen habt oder nicht. Dieser Kirchentag hat einige Schlagzeilen aufgeworfen und das nicht gerade positive. Und ich habe überlegt, ob ich überhaupt was dazu sagen soll oder nicht. Aber ich habe gedacht, wir sind mitten im Thema Irrlehren und Verwirrungen in Kolosser 2. Und es ist was brandaktuell ist. Und was ja, in unserer heutigen Welt stattfindet, und es geht nicht so sehr darum, dass wir gegen andere sprechen oder dass wir auf andere schauen, sondern auf Jesus und auf die Wahrheit. Und trotzdem dachte ich, greife ich mal Dinge auf. Da waren Themen, die dort viel Platz eingenommen haben, Leute, die dort gesprochen haben, inhaltliche Lehraussagen, die dort getroffen wurden, die ganz fragwürdig waren. Ja, und wo man sich manchmal fragt, wenn man so auf diesen Kirchentag schaut, wo war eigentlich Platz für Gott auf diesem Kirchentag? Welche Rolle hat er eigentlich gespielt? Welche Rolle hat sein Wort da gespielt? Ich habe dann nochmal einen Blick auf die Homepage geworfen von dem Kirchentag und bin dabei auf Folgendes gestoßen unter der Rubrik Hauptpodien. Heißt es auf der Homepage, zitiere, das Recht auf Zukunft, das Ringen um Frieden, unser postkoloniales Erbe. Bekannte VerantwortungsträgerInnen aus Politik und Gesellschaft, intellektuelle VisionärInnen und AktivistInnen sind in Vortrag und Diskussion zu den großen Themen der Zeit hautnah zu erleben. Gedacht, ja, spannende Kombi für so einen Kirchentag. Ja? Also die hätten wir jetzt vielleicht da nicht unbedingt erwartet oder hingestellt. Oder unter der Rubrik ökumenische Gottesdienste heißt es auf der Homepage, nur gemeinsam können ChristInnen diese Botschaft kraftvoll weitertragen. Ob freikirchlich, orthodox, neuapostolisch, römisch-katholisch oder altkatholisch, wir feiern die Ökumene in all ihrer Vielfalt und Einheit. Also ein ganzes Sammelsurium und tatsächlich war es auch so, ein Jugendchor von der Neuapostolischen Kirche hat dann zum Beispiel dort gesungen und ein Apostel aus der Neuapostolischen Kirche hat dann an so einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Und ohne jetzt auf theologisch nähere Einzelheiten einzugehen, was diese genannten Glaubensrichtungen alles so mit sich bringen, wird sehr deutlich, dass man versucht, so einen Einheitsbrei zu schaffen und das geht absolut auf Kosten der Wahrheit. Und dabei wird vor allem einer in Verruf geraten und das ist Gott selbst und sein Evangelium. Die absolute Zuspitzung dieser, man muss wahrscheinlich wirklich sagen, Blasphemie des Kirchentages fand in der Aussage von Pfarrer Quinton Caesar statt, der in seiner Abschlusspredigt vom Kirchentag dann lauthals gesagt hat, Gott ist queer. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aussage irgendwo gehört habt diese Woche, aber das hat er gesagt, Abschlusspredigt, ja, 100.000 Menschen ungefähr dort zugegen, Gott ist queer. Also die Geschlechter, die sexuelle Orientierung, von Gott eigentlich in der Bibel deutlich gesprochen hat, spielen auf einmal keine Rolle mehr für ihn. Gott ist offen für jede Form der undefinierbaren Geschlechtlichkeit, für alle Orientierung, für alle Sexualität. Er ist offen für alles und jeden. Es gibt eigentlich keine Grenzen mehr. Und ich will das gar nicht weiter kommentieren, was allein an diesen Dingen problematisch ist, die ich gerade genannt habe. Und ich glaube, viele von euch stehen so schon die Haare zu Berge, wenn ihr sowas hört. Aber es zeigt, dass wir in einer Zeit leben, in der das Evangelium und die Lehren der Bibel absolut umkämpft sind, ja, wo wir mit Irrlehren zu tun haben. Und nun gibt es eine Reihe von Dingen, die uns so begegnen, wie zum Beispiel diese offensichtlichen Lehren auf dem Kirchentag, wo wir sagen, okay, das erkennen wir ohne weiteres als unbiblisch, das ist nicht schwer. Aber Inbegriff von wirklich, in Anführungsstrichen, guten Irrlehren ist, dass sie erstmal den Anschein erwecken, wahr zu sein und sich mitunter dann sogar auf irgendwelche Bibelstellen stützen, aber eigentlich sich als falsch entlarven. Und in dem Fall wird es schwieriger, ihr Lehren und ihr Lehrer zu erkennen. Und genau mit solcher Art von ihr Lehren und ihr Lehrern hatten die Kolosser zu tun. Und das wollen wir uns heute Morgen näher anschauen in Kolosser 2, Vers 16 bis 23 unter dem Titel Lass dich nicht täuschen. Und ich lese uns diese Verse aus Kolosser 2, die Verse 16 bis 23. Und wir denken nach heute Morgen über das Thema Lass dich nicht täuschen. Kolosser 2, Vers 16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist es Christus. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Wir haben schon zwei Predigten über dieses Kapitel Kolosser 2 gehabt und es kam immer wieder zur Sprache, dass die Gemeinde in Kolossä mit Irrlehren zu tun hat. Und Paulus hat einen großen Kampf um sie und Paulus ist sehr besorgt um sie, um diese junge Gemeinde. Und wir haben dann anhand von Kolosser 2, Vers 1 bis 7 über Festigkeit gesprochen und über geistliche Reife. Und dann hieß es in der Predigt von letzter Woche, in dem Text von letzter Woche, in Kolosser 2, Vers 8, folgenden Aufruf, den Paulus da macht: Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Und hier wird schon deutlich, dass die Irrlehren damals trügerisch waren. Ja, das waren nicht Dinge, die offensichtlich so waren, dass da jemand daherkam und er hat was gesagt, irgendwas Fragwürdiges erzählt und alle haben von vornherein gesagt, ja, das ist ja klar, das ist Nonsens, ja, dem schenkt mir keinen Glauben. Nein, es war ganz das Gegenteil der Fall. Die haben richtig Verwirrung gestiftet und genau deshalb warnt Paulus ja diese Ungläubigen und er führt ihnen dann ab Vers 9 bis 15 vor allem eins vor Augen. Jesus Christus. Jesus Christus, den Sohn Gottes und das neue Leben durch ihn. Ja, die vollkommene Vergebung und das neue Leben in Christus, das für jeden wahren Gläubigen gilt. Darauf setzt er seinen Schwerpunkt. Und erst nachdem Paulus Jesus und sein Evangelium groß gemacht hat, in den Versen 9 bis 15, kommt er auf die eigentlichen Irrlehren und auf die fatalen Täuschungsversuche zu sprechen, dann ab Vers 16. Wir können daraus einen wichtigen Grundsatz lernen, wo wir kurz stehen bleiben wollen an diesem Gedanken. Und zwar einen wichtigen Grundsatz in Bezug auf Irrlehren, wie wir heute damit umgehen. Dein und mein Fokus sollte immer auf Jesus Christus gerichtet sein und nicht so sehr auf die Irrlehren. Ja, es gibt heutzutage manche Christen, die sind ständig damit beschäftigt und die haben das Potenzial, sich mehr mit den Strömungen und Irrungen und Wirrungen und Irrlehren unserer Zeit zu beschäftigen und nur noch darüber zu reden, anstatt auf Jesus zu blicken und vielmehr über Jesus und die Wahrheit zu reden. Und dabei ist der klare Blick auf Jesus und auf sein Evangelium in mehrfacher Hinsicht unbedingt notwendig, wenn ich mich in diesem Chaos von Irrungen und Wirrungen unserer Zeit richtig bewegen will. Weil desto mehr ich Jesus im Fokus habe, umso scharfsinniger kann ich Irrlehre überhaupt erkennen. Und mein Blick auf Jesus ist auch die notwendige Ermutigung für meine eigene Seele, weil die Beschäftigung mit falschen Lehren und mit irgendwelchen Irrlehrern, die kann sehr zermürbend und sehr aufreibend sein. Ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen. Das ist nichts, was schön ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Es zieht einen runter. Und deshalb ist der Blick auf Jesus immer wieder so wichtig. Es ist auch so, wenn Jesus mich erfüllt, dann bin ich auch nicht so offen, dass irgendwelche Irrlehren in meinem Leben doch vielleicht unterschwellig Raum bekommen können. Und wenn ich Jesus und sein Evangelium im Blick behalte, dann entsteht auch vielmehr ein Anliegen für falsch denkende Menschen. Ja, für Menschen, die vielleicht in Irrlehren oder unter Irrlehren irgendwo gefangen sind. Und es gibt so viele, die sind runtergefangen, ohne das zu merken oder zu wissen. Und es führt mich weg, wenn ich auf Jesus schaue, von einem überheblichen, herabschauenden Denken auf solche. Und es führt mich hin zu einem Herz, zu einem Anliegen für solche Menschen. Und es treibt mich sogar ins Gebet, damit Wahrheit immer mehr in Vorschein tritt. Also unser Hauptaugenmerk muss auf Jesus liegen, bevor wir auf Irrlehren schauen und uns ihnen zuwenden. Und genau das macht Paulus so gut deutlich hier im Kolosserbrief und macht er von der Struktur her. Die Täuschungsversuche, auf die er dann näher eingeht, die wollen wir uns näher anschauen heute Morgen und das in dreierlei Hinsicht. Und so ist unser erster Punkt, lass dich nicht täuschen, erstens durch schattenhafte Gesetzlichkeit. Und es geht um Vers 16 und 17. Ihr werdet hoffentlich dieses Wort schattenhaft in dem Punkt gleich ein bisschen mehr verstehen, was ich damit meine. Die Irrlehren, mit denen die Kolosser zu tun hatten, das war ein Sammelsurium aus jüdischen Gedankengut und mystischen Erfahrungen von einigen Lehrern, die dann so eine Art vorgnostisches Gedankengut gebildet haben. Also Gnosis oder das gnostische Gedankengut kam erst ein bisschen später, aber da fing das schon an. Und gerade in den Versen 16 und 17, da werden diese jüdischen Aspekte der Irrlehre, mit denen sie zu tun hatten, sehr deutlich. Da heißt es in Vers 16 und 17, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank, oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist es Christus. Nun sagt Paulus hier am Anfang von Vers 16 dieses So, so richte euch nun niemand. Und mit diesem So nimmt er einen unmittelbaren Rückbezug zu dem, was er vorher geschrieben hat. Also man könnte sagen, auf dieser Grundlage richte euch nun niemand. Und wir fragen uns, was ist denn die Grundlage, auf die er hier Bezug nimmt? Es sind vor allem die Verse 13 bis 15 und wir wollen sie nochmal kurz anschauen, die Verse unmittelbar davor, wo Paulus geschrieben hat, und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Christus, hat er den Triumph über sie gehalten. Das ist die Grundlage, die Paulus voranstellt. Die Grundlage ist, dass die Christen damals und auch wir heute, wenn du Christ bist, mit Christus lebendig gemacht wurden. Und dass uns alle Vergehungen vergeben wurden. Und dass der Schuldschein, der gegen uns gerichtet war, ans Kreuz genagelt wurde und ausgelöscht wurde von Jesus. Und dass die Satzungen und das Gesetz Gottes uns nicht mehr zum Tode verurteilen und dass wir nun im Sieg Jesu stehen. All das sind die Segnungen, die da drin stehen, was wir in Christus bekommen haben. Und wenn du heute Morgen hier sitzt oder zuhörst über den Livestream und du kannst nichts damit anfangen, was da steht oder was ich gerade gesagt habe, dann ist es wahrscheinlich so, dass du noch gar kein Christ bist. Ja, weil gerade das beschreibt eigentlich Kern des Evangeliums. Und gerade dann ist für dich heute Morgen der wichtigste Gedanke, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du vor Gott stehst und wie du vor Gott bestehen kannst. Hier ist ja dieser Begriff Schuldschein. Und eine persönliche Frage, die man sich stellen kann, wenn man merkt, ich bin eigentlich noch nicht Christ, ist, dass man sich mal fragt, was steht denn auf meinem Schuldschein gegenüber Gott eigentlich? Also, wie habe ich mich gegenüber Gott versündigt? In meinen Worten, in meinen Taten, in meinen Gedanken, in meinen Motiven, meinen Denkweisen und so weiter. Und wenn du so einen Schuldschein vor Augen hast und weißt, ja, ich bin schuldig vor Gott und ich erkenne mich als schuldig vor Gott und ich verstehe, dass ich als Sünder vor dem heiligen und gerechten Gott niemals bestehen kann, dann musst du da nicht stehen bleiben. Sondern dann kannst du sehen, dass genau dafür, für deine Schuld, für deinen kompletten, vollgeschriebenen Schuldschein, Jesus, der einzig Sündlose, ans Kreuz gegangen ist und dort alle Schuld vor Gott damit restlos bezahlt hat. Und diese Bezahlung und diese vollständige Vergebung ist nichts, was automatisch für jeden gilt, sondern nur für den, der an Jesus glaubt, so sagt uns die Bibel das immer wieder. Für den, der seine Sünde vor Gott ehrlich im Gebet bekennt und der glaubt, dass Jesus für seine Sünde am Kreuz gestorben ist und ganz bewusst umkehrt von seinem Leben ohne Gott und ganz bewusst sagt, Jesus, ich will dir folgen ab sofort, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann ist es das absolut Wichtigste heute Morgen, abgesehen von all diesen Irrlehren und über alles, was wir uns Gedanken machen werden, den Blick darauf zu richten und vielleicht sich zu Hause mal hinzusetzen und so einen persönlichen Schuldschein zu schreiben und dann vor Gott zu gehen damit, ins Gebet, zu sagen, Herr, großer Gott, du siehst, dass ich ein Sünder bin und ich bitte dich um Vergebung. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Und wenn du nicht weißt, wie das gehen soll oder Fragen darin hast, dann frag gerne. Aber das ist die absolut notwendige Grundlage des Glaubens und das ist auch die Ausgangsbasis für alles Weitere, was Paulus nach diesem So in Vers 16 dann weiter schreibt. Also ja, genau, weil all das, was er in Vers 13 bis 15 gesagt hat, was uns in Christus zuteil geworden ist, weil das gilt, brauchen wir uns nicht mehr irgendwelchen Satzungen und Gesetzen unterwerfen oder sie gar wiederbeleben, die Gott für uns als Christen gar nicht mehr gegeben hat. Aber genau das haben sie damals gemacht. Genau diese alten Satzungen aus dem Alten Testament, die haben manche Irrlehrer rausgekramt und sie haben den Kolossern im Prinzip gesagt, ihr müsst die Speise- und Getränkevorschriften wiederhalten, die im Alten Testament zu finden sind. Und ihr müsst auch die Feste weiter feiern. Das verlangt Gott von euch. Das ist unbedingt notwendig. Und vermutlich ging es sogar so weit, dass sie behauptet haben, das ist notwendig, damit ihr gerettet werdet. Das war der Maßstab, den sie angelegt haben. Und jetzt denken wir uns mal kurz in diese Junggläubigen hinein. Die waren ja noch gar nicht so lange Christ. Und dann kommt jemand daher und sagt dir, du musst dies und jenes aber noch einhalten. Und der sagt dir das nicht einfach so haltlos daher, sondern der sagt dann auch noch auf der Grundlage von Stellen im Alten Testament, die eigentlich unmissverständlich deutlich machen, also das darfst du nicht essen und das darfst du nicht trinken. Und das Fest, das ist für Gott ganz besonders, das hat er dir in deinen Kalender geschrieben, daran musst du dich halten. Und Gott ist es auch sehr wichtig, dass du den Sabbat hältst. Ja, das hat vorgeherrscht. Und das Ganze, wenn wir uns das so vor Augen führen, hatte ganz schön Potenzial, die Leute damals zu verunsichern. Und bis heute geht es ja vielen so, dass sie nicht so richtig umzugehen wissen mit den Vorschriften im Alten Testament. Also was ist dran an der ganzen Sache? Wie ordnen wir diese genannten Dinge hier richtig ein? Zunächst mal ist es wichtig, dass wir festhalten, dass wir immer den Zusammenhang und auch die heilsgeschichtliche Zeit, also die Zeit, in der Gott gewirkt hat, und die Zielgruppe, dass wir diese Dinge vor Augen haben. Ja? Also den Zusammenhang, die heilsgeschichtliche Zeit und die Zielgruppe. Für wen wurden denn eigentlich Vorschriften gegeben? Und so gab es Vorschriften, die speziell dem Volk Israel als dem Volk Gottes gegeben waren. Also zum Beispiel Gebote über die Haartracht oder über die Kleider oder über die Speise oder auch das Gebot der Sabbatheiligung. Und dann gab es Gebote, die speziell für Israel im Land Israel galten. Also zum Beispiel die Ernte- und die Landbebauungsvorschriften. Sowas finden wir im Alten Testament. Und als drittes gab es Gebote, die den Tempel und die kultische Reinheit betroffen haben. Zum Beispiel Reinheitsgebote, die man dann sieht im Alten Testament. Oder Opfer, die gebracht werden sollten. Oder auch gewisse Kleidervorschriften zu gewissen Anlässen. Und alles hatte für Israel damals eine absolute Berechtigung und auch eine große Bedeutung und Verbindlichkeit. Aber diese Dinge gelten nicht mehr automatisch für uns als Christen eins zu eins, weil wir nicht eins zu eins das Volk Israel sind. Ja, wir haben ja keinen Tempel mehr und wir leben auch nicht als Gottes Volk in einem irdischen Land zusammen. Das bedeutet nicht, dass die damaligen Vorschriften für uns so sind, dass wir da gar nichts daraus lernen könnten. Und es bedeutet auch nicht, dass wir nicht Grundprinzipien zum Vorbild daraus nehmen können oder sie dafür dienlich sein können. Aber diese Vorschriften sind für uns nicht mehr bindend als Christen. Und schon gar nicht für unsere Rettung. Vielleicht kann man sich als Faustregel das so merken: Alle Gebote und Vorschriften, die von Jesus oder den Aposteln im Neuen Testament ausdrücklich aufgegriffen werden, die sind auch für uns geltend. Ja, ich sage es nochmal, alle Gebote und Vorschriften, die von Jesus oder seinen Aposteln im Neuen Testament ausdrücklich aufgegriffen werden, die sind auch für uns heute noch geltend. Aber gerade was diese alttestamentlichen Vorschriften über Nahrung und Feste angeht, da gibt Paulus uns hier an dieser Stelle einen sehr wichtigen Schlüssel in die Hand, in Vers 17. Da sagt er ja, dass diese Dinge ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist es Christus. Also er verwendet ein Bild eines Körpers, der seinen Schatten vorauswirft. Und so sind viele Dinge im Alten Testament eine Vorschattierung auf Jesus Christus hin, der dann eines Tages tatsächlich kam. Denken wir mal zum Beispiel an die vielen Opfer, die gebracht wurden, die alle im Schatten stehen des einzig wahren Opfers von Jesus Christus, das dann gebracht wurde. Oder speziell bei dem Auszug aus Ägypten, das Lamm, das geschlachtet wurde, was später aufgegriffen wurde von Jesus selbst oder von Johannes vielmehr in Johannes 1, Vers 29, wo er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ja, das ist eine Vorschattierung und Dilemma aus dem Exodus, aus dem Auszug aus Ägypten, die verblassen gegenüber dem Lamm Gottes, das unsere Sünde wegnimmt und das zu unserer Rettung ist. Oder das Gesetz im Alten Testament, das den Maßstab Gottes aufzeigt, aber zugleich nicht wirklich retten kann. Es macht uns Menschen deutlich, dass wir Vergebung brauchen. Und es macht uns auch deutlich, dass wir jemanden brauchen, der an unserer Stelle das ganze Gesetz erfüllt, weil wir es nicht hinkriegen. Und genau das hat Jesus getan. Und so sehen wir in ganz vielen Bildern und Aussagen und gottgegebenen Ordnungen im Alten Testament, dass Jesus bereits seinen Schatten vorausgeworfen hat und dass alles auf ihn hinweist. Und für uns ist das ja heute so selbstverständlich, ne? Wir schauen heute auf Jesus und das ist alles klar und wir haben das verstanden, aber damals war das unbegreiflich. Jesus, der lang ersehnte Messias und Erlöser, der kam tatsächlich dann als Mensch aus Fleisch und Blut auf diese Erde. Und der, der seinen Schatten Jahrtausende vorausgeworfen hat, der war nun wirklich da. Das war revolutionär. Und damit löste Jesus das ab, beziehungsweise er löste auch so manches auf, was bisher nur in Umrissen erkennbar war. Ja, es kam mit ihm das Wirkliche, das Echte, das Vollkommene, das war nun da. Und damit war die Einhaltung von Nahrungsvorschriften und spezielle Tages- und Festeinhaltungen nicht mehr notwendig, weil Jesus selbst mit etwas Besserem zur Erfüllung kam. Schauen wir uns das mal kurz an in Verbindung mit dem, was Paulus hier schreibt. In Vers 16 spricht Paulus zunächst von Speise und Trank. Und im Alten Testament gab es viele Vorschriften für die Juden, was ihre Nahrungsaufnahme betraf. Und das war mitunter ganz oft ein Erweis ihrer Heiligkeit und Reinheit. Damit wurde das in Verbindung gebracht. Ne? Zum Beispiel durften sie kein Schweinefleisch essen oder so. Wenn wir jetzt denken über Jesus und was uns heute betrifft, dann ist die vollkommene Heiligkeit und vollkommene Reinheit für den Christen nun in Jesus Christus zu finden. Und das bedeutet, dass keine äußeren Reinigungsübungen oder irgendwelche Notwendigkeiten da mehr bestehen. Warum? Wir hatten das in Kolosser 1, Vers 22, da wurde ja bereits deutlich, dass wir durch Christus heilig und tadellos und unsträflich vor Gott hingestellt wurden. Und heiliger als heilig geht nicht. Ja, und wenn wir heilig sind in Christus, dann sind wir heilig und es bedarf nichts weiteres mehr. Weiter spricht Paulus hier von den Festen. Es gab drei große Jahresfeste in Israel, das Passa, das Pfingst und das Laubhüttenfest. Und an diesen Festen erinnerte sich das Volk Israel an die großen Heilstaten, die Gott vollbracht hatte. Aber die allergrößte Heilstat, die Gott je getan hat und die von ewiger Dauer ist, ist die Heilstat in Jesus Christus. Die Rettung von Sündern wie dir und mir, in dem Jesus für deine und meine Sünde ans Kreuz gegangen ist und an unserer Stelle von Gott bestraft wurde. Und dementsprechend verblassen alle zeitlichen Heilstaten, die Gott je getan hat, in der ewigen Rettungstat, die er in Jesus Christus vollbracht hat. Und wir erinnern uns ja heute daran im Abendmahl. Ja, das ist das Erinnerungsfest, das Gott uns gegeben hat. Und wir haben keine festgesetzten Zeiten und Tage, wann wir das genau tun müssen. Und trotzdem haben wir eine Erinnerungskultur, ein bisschen angelehnt an das, was auch damals die Juden hatten. Nun spricht Paulus weiter hier von Neumonden. Und Neumond war ein monatlich wiederkehrendes Fest, an dem am ersten Tag des Monats mit Trompeten und besonderen Opfer der Monat Gott geweiht wurde. Man kann das in 4. Mose 28, Vers 11 bis 15 zum Beispiel nachvollziehen. Und Hebräer 10 macht uns sehr deutlich, dass durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi absolut alle Opfer erfüllt wurden. Ja, dass das Opfer Jesu Christi vollkommen ausreicht und damit alle anderen Opfer aufgehoben wurden. Und wir sind vielmehr geheiligt, Gott geweiht durch das Opfer Jesu Christi. Und das nicht nur am Anfang des Monats, sondern jeden Tag. Und zuletzt spricht er hier vom Sabbat. Und der Sabbat war das wöchentliche Fest, an dem Israel sich ganz dem Herrn zuwenden sollte, also der Ruhetag. Und er sollte Israel Ruhe geben, ihr Leben auf Gott auszurichten. Aber die wirkliche Ruhe und unser wirklicher Friede und die Zusage der ewigen Ruhe in der Herrlichkeit, die ist in Jesus Christus gegeben worden. Und nirgends im Neuen Testament sind wir aufgefordert, dass wir den Sabbat halten müssen. Und in Johannes 5, Vers 18 ist sogar die Rede davon, dass die Juden sich daran gestoßen haben, dass Jesus den Sabbat aufgelöst hat. Ja, und zudem ist es so, dass wir als Christen heute den Sonntag, den ersten Tag der Woche, feiern, den Auferstehungstag, und dass er vielmehr der Tag ist, an dem wir uns um den Herrn versammeln. Und man sieht das auch bei der jungen Gemeinde, zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, Vers 7 schon. In Römer 14, Vers 5 und 6, da sieht man so, dass die Diskussion um gewisse Einhaltung von Tagen und so weiter stattgefunden hat. Und da macht Paulus vielmehr deutlich, dass es eine persönliche Gewissensfrage ist, wie man welchen Tag hält, aber dass es nicht vorgeschrieben ist. Bedeutet das, dass es heute nicht mehr so wichtig ist, die Ordnung eines Ruhetages einzuhalten? Das ist ja immer so die große Frage. Und ich finde, ein Kommentator hat das sehr gut ausgedrückt, der Folgendes gesagt hat: Beim Ruhetag geht es nicht um etwas Heilsnotwendiges, sondern es geht um etwas Lebensnotwendiges. Und das fand ich sehr gut ausgedrückt. Ja? Das heißt, Gott hat uns Menschen so angelegt, dass wir 6 Tage arbeiten sollen und dass wir dann einen Tag ruhen sollen und einen Tag Ruhe auch brauchen. Und er hat uns das selbst vorgemacht in der Schöpfung. Aber mit Sicherheit nicht, weil der allmächtige Gott nach 6 Tagen dann so erschlafft war und unbedingt mal eine Pause brauchte. Ja, das ist nicht der Grund, sondern es ist Gottes gute Schöpfungsordnung, die vielmehr uns im Blick hat. Und es ist durchaus gut, sich einen Tag in der Woche zu nehmen, um sich ganz bewusst auf den Herrn zu fokussieren, um sich auszuruhen, aber auch auf den Herrn auszurichten. Und das nicht aus Zwang und aus Gesetzlichkeit, sondern aus Freude und Privileg. Wir haben also gesehen, dass wir heute das Privileg haben, nicht nur den Schatten zu sehen, sondern auf Jesus selbst schauen zu dürfen. Und wenn jetzt die Christen damals oder wir heute wieder anfangen, den Schatten wieder in den Vordergrund zu stellen und Satzungen aufzuerlegen, die Jesus selbst gar nicht auferlegt hat, dann wäre das fatal. Das mag möglicherweise sehr fromm klingen und sehr, sehr toll aussehen, das Gesetz hochzuhalten, aber die Vorschriften des Alten Testaments sollen uns ja viel mehr zu Jesus Christus hinlenken, aber nicht vom Evangelium ablenken. Weil was ist denn, wenn wir auf einmal anfangen, uns wieder Satzungen aufzuerlegen und am Ende vielleicht doch denken, das und das und das muss ich tun? Das führt dahin, dass wir wieder eine eigene Gerechtigkeit aufbauen. Ja, und das geht völlig am Evangelium vorbei. William MacDonald hat das bildlich ganz gut ausgerückt hier, indem er geschrieben hat dazu, es ist, als ob man sich mit einem Foto beschäftigt, wenn die abgebildete Person anwesend ist. Das fand ich einen sehr guten Vergleich. Was ist wichtig, damit wir nicht in diese schattenhafte Gesetzlichkeit verfallen? Drei Dinge. Erstens, halte dich an Jesus Christus und an seine vollkommene Heilstat am Kreuz von Golgatha. Und eine super Möglichkeit, das zu tun, ist im Abendmahl, indem wir uns daran ganz bewusst erinnern, uns vor Augen führen, wir sind gerettet, nicht aus Werken, die wir vollbracht haben, sondern durch das Werk, das er vollbracht hat. Zweitens, prüf den Zusammenhang der Bibelstellen, wenn dir jemand Lehranweisungen gibt. Ja, also schau, wo zieht er das denn her und was ist denn der Zusammenhang, was ist denn der sogenannte Kontext? Und drittens, orientiere dich an dem, was Jesus selbst und seine Apostel im Neuen Testament gelehrt und gelebt haben. Das sind vielleicht drei Hilfen, um dieser schattenhaften Gesetzlichkeit nicht zu verfallen. Ab Vers 18 kommt Paulus dann auf eine zweite Täuschungsgefahr zu sprechen. Und der zweite Punkt heißt, lass dich nicht täuschen durch falsche Offenbarungsquellen. Und es geht um Vers 18 und 19. In Vers 16 und 17 ging es mehr um die Inhalte der Irrlehren und jetzt hier in Vers 18 und 19 mehr um die Menschen, die die Irrlehren verbreitet haben und die Quellen, aus denen sie geschöpft haben. Und so heißt es am Anfang von Vers 18, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Und das Wort, was hier mit um den Kampfpreis bringen übersetzt ist, könnte man auch wiedergeben mit den Kampfpreis aberkennen oder den Siegespreis absprechen. Oder um den Sieg bringen, also gewissermaßen disqualifizieren. Und genau da stand ja in Gefahr. Jesus Christus hat den Sieg errungen über Sünde, über Tod und über Teufel. Und er hat den vollen Preis für Sünde bezahlt und er hat den Gläubigen den Siegespreis übergeben und uns das zugeeignet, was er verdient hat. Und in ihm ist die Rettung. Und nun kommen Leute daher und sagen, Jesus allein reicht nicht. Ihr braucht noch mehr. Jesus ist erst der Anfang, aber es bedarf noch weiterer Dinge, es bedarf noch weiterer Offenbarungen. Und dagegen wehrt sich Paulus ganz entschieden und sagt den Kolossern im Prinzip Folgendes. Ihr steht in Christus doch bereits in seinem vollkommenen Sieg und in seiner vollkommenen Erlösung und in seiner vollkommenen Fülle. Lasst euch das nicht wegnehmen. Ja, bildlich gesprochen, ihr seid in Christus doch schon am Ziel angekommen und ihr braucht euch nicht mehr abmühen, um das Heil zu erlangen. Das ist doch schon geschehen. Ihr habt es bereits erlangt. Und wenn ihr euch jetzt wieder auf dieses Rennen um eure Rettung begebt, dann ist das ein fataler Rückschritt, ein gehöriger Rückschritt. Was kennzeichnet diese Menschen, die sie damals so verunsichert und gefährdet haben? In Vers 18 heißt es dann weiter, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Vision gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Es sind gleich mehrere Dinge, die diese Irrlehrer gekennzeichnet haben. Also ihr Maßstab war ihr eigenes Denken und ihr eigenes Streben. Sie machen es so, wie es ihnen gefällt. Sie fragen weder aufrichtigen Herzens danach, was Gott will, noch leben sie nach Gottes Willen, vielmehr ist die Quelle ihres Redens und ihres Handelns selbst gemacht. Und dabei legen sie eine scheinheilige Demut an den Tag. Ja? Und sie stellen sich als zutiefst geistlich hin und das gestaltet sich in zweierlei Hinsicht aus. Erstens, sie beten Engel an und zweitens, sie stützen sich auf irgendwelche übernatürlichen Visionen und Offenbarungen, die sie angeblich empfangen haben. Und beides ist komplett falsch. Ja, die Bibel sagt uns in 2. Mose 20, Vers 3, in den 10 Geboten, diesen bekannten Satz, du sollst keine Götter neben mir haben. Und alles andere, wenn wir was anderes anbeten, ist das ein Gott, der angebetet wird. Und Gott lässt das nicht zu. In Offenbarung 22 haben wir eine Situation, wo Johannes so überwältigt ist und wo er von einem Engel niederfallen will und ihn anbeten will. Und da heißt es in Offenbarung 22, Vers 8 und 9, und ich, Johannes bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Engel sind Geschöpfe Gottes selbst. Ja? Und sie sind in der Bibel genau wie alles andere dazu da, Gott anzubeten, aber niemals angebetet zu werden. Die Anbetung gehört einzig und allein, hundertprozentig Gott. Und nun mag das für Menschen damals und vielleicht auch heute manche ja sehr fromm geklungen haben, dass man sich nicht unmittelbar diesem großen, gewaltigen Gott nahen darf, sondern dass man Engel als Mittler anruft. Und Gott sagt genau das Gegenteil in 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6, wenn er sagt, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als Zeugnis zur rechten Zeit. Also wenn wir oder irgendjemand anders nun einen anderen Mittler einführen als Jesus selbst, seien es Engel, sei es Maria, seien es neue Aposteln, seien es irgendwelche Menschen, seien es irgendwelche Heiligen, irgendwelche Verstorbenen, was auch immer wir anbeten und verehren, wenn wir das tun, dann ist das für unseren Herrn und Retter ein Schlag ins Gesicht. Ja, dann ist das eine absolute Verunehrung von Gott, weil wir etwas aufrichten, was Gott überhaupt nicht wollte. Und so finden wir das in mancher Glaubensrichtung und Vorstellung und Praxis ja auch heute. Und ich will das gar nicht so weit ausführen, ihr könnt das selbst einordnen. Und es kann dabei sein, dass sich das sehr fromm und spirituell anfühlt, aber eigentlich ist das Gott ein ganz großer Dorn im Auge, was da menschengemacht wurde. Bis in unsere heutige Zeit hinein merken wir also diese menschengemachte Theologie von Verehrung von Engeln oder anderen Geschöpfen, was auch immer das ist, und dieses fälschliche Einsetzen von irgendwelchen anderen Mittlern zwischen Gott und uns, das brandaktuell. Das ist für Gott kein Spaß. Also wenn du in irgendeiner Art und Weise mit Engelverehrung zu tun hast, zum Beispiel, dass du irgendwelche heiligen Figürchen zu Hause rumstehen hast, ja, und die für dich eine ganz besondere Bedeutung haben, oder wenn du zu Schutzengeln betest oder zu irgendwelchen Engeln betest, oder aber auch wenn du anderen Geschöpfen einen Platz einräumst, der nur Gott gebührt, dann distanziere dich ganz entschlossen davon. Ja, und auch bei zwiespältigen Praktiken, wo du dir nicht sicher bist, wie ist das einzuordnen, Finger weg davon. Ja, mach da klar Schiff. Ein weiteres Kennzeichen dieser Irrlehrer hier ist, dass sie sich auf irgendwelche Visionen stützen, obwohl sie doch gar keine apostolische Autorität besessen haben. Die apostolische Autorität, die hat Jesus nur ganz ausgewählten Leuten verliehen, seinen Aposteln und noch einigen dazu, zum Beispiel dem Paulus. Und abgesehen davon ist Jesus selbst Gottes vollständige Offenbarung an die Menschheit. Und das macht uns ja der Kolosserbrief immer wieder deutlich. Christus ist genug. Absolut. Ja, das ist vollständig. Und allerspätestens, seitdem der biblische Kanon abgeschlossen ist, gibt es heute für uns keine Offenbarungen mehr, die allgemeingültig für uns Gläubige wären. Die Bibel an verschiedenen Stellen deutlich, zum Beispiel Judas 3. Und trotzdem gibt es bis in unsere heutige Zeit hinein eine ganze Menge von selbsternannten Aposteln und Propheten und eine ganze Bewegung namens New Apostolic Reformation, die bis heute neue Offenbarungen hervorbringt, die über die Bibel hinausgehen. Ja, und sie proklamieren die. Und das Problem ist, dass das nicht etwas ist, was irgendwo auf der Welt stattfindet, womit wir heute gar nichts zu tun haben, sondern diese Leute, die damit zu tun haben, die haben einen sehr großen Einfluss auf die Christenheit. Und es ist immer so eine Frage, ob man Namen nennt oder nicht. Ich nenne mal drei Namen, die vielleicht interessant sind und wir können uns da gerne weiter drüber austauschen. Ich will das nicht alles vertiefen, aber mit dieser New Apostolic Reformation sind beispielsweise Leute wie Bill Johnson oder wie Brian Houston oder wie Mike Bickle verbunden. Und ihre Bewegungen, die haben einen riesengroßen Einfluss auf die Christenheit heute. Auch wenn ihr die Namen vielleicht noch nie gehört habt. Und wenn ihr sie noch nie gehört habt, ist auch nicht schlimm, wenn ihr sie noch nie gehört habt. Aber vielleicht stößt es bei dem einen oder anderen auf. Und dann kommen beispielsweise solche Dinge zustande wie neue, ich will das gar nicht Bibelübersetzung nennen, ich habe das schon mal an anderer Stelle auch erzählt, glaube ich, die sogenannte Passion Translation. Und der Autor von dieser Passion Translation, der behauptet, dass er in einer himmlischen Vision war und dass Gott ihm gesagt hat, dass er eines Tages Johannes 22, Wir hatten Johannes Evangelium gerade, ne? Johannes hat 21 Kapitel, Offenbarung, Johannes 22, dass er das eines Tages von Gott offenbart bekommen wird und dann der Welt also mitteilen darf. Und in dieser Passion Translation sind ganz viele zusätzliche Dinge, die ist deutlich länger als normale Bibelübersetzung, ja? Und da sind ganz viele Zufügungen. Und das hat was damit zu tun, dass Menschen von neuen Offenbarungen ausgehen. Oder da sind Leute, die zum Beispiel ein großer geistlicher Guru aus der charismatischen Szene, extrem charismatischen Szene, der seinen Kritikern gegenüber behauptet hat, dass ihre Kinder sterben, wenn sie ihn anfassen. Ja, also Sachen, wo ziehen die Leute das her, fragt man sich manchmal. Oder eine längst verjährte Prophezeiung, da gibt es Unmengen von Prophezeiungen, die ausgesprochen wurden, aber nie in Erfüllung gegangen sind. Aber zum Beispiel eine längst verjährte Prophezeiung, dass Gott 1976 in nie gekannter Weise den Heiligen Geist ausgießen würde, sodass amputierte Gliedmaßen nachwachsen, dass Blinde sehend werden, und jetzt kommt's, und dass alte Autos sich mit einem Siebtel ihres sonstigen Benzinverbrauchs fahren lassen. Das ist nicht passiert. Schön wär's, würden wir uns auch für 2023 wünschen vielleicht, aber ja, ist nicht passiert. Aber solche Sachen kommen dann zustande und Leute hören da drauf und fallen da drauf rein. Und wir merken, dass das Problem von irgendwelchen Visionen und Sonderoffenbarungen und diesem Ausspruch, der Herr hat mir gesagt oder der Herr hat mir gezeigt oder so spricht der Herr, dass es heute noch so aktuell ist wie damals. Wie schützt man sich davor? Drei Dinge wieder. Erstens, prüfe die Quelle, aus der jemand schöpft. Also woher kommen seine Aussagen? Wort oder Vision? Ja, das ist die große Frage. Woher kommt er mit seinen Aussagen? Wenn er was sagt, dann prüfe es anhand der Bibel. Weil die Bibel ist die einzig gültige und verbindliche Offenbarung Gottes. Und alles muss sich an der Bibel messen lassen. Und sobald es irgendwo der Bibel widerspricht, sofort Abstand nehmen. Und das Dritte, schau dir das Leben und den Lebensstil der Lehrer an, die sowas proklamieren. Paulus kennzeichnet sie hier schon mit den Worten, dass sie grundlos aufgeblasen von der Gesinnung ihres Fleisches waren. Das heißt, scheinbar nach außen demütig, aber eigentlich hielten sie sich für was Besseres. Eigentlich waren sie stolz, eigentlich stellten sie sich selbst in den Vordergrund und sie blähten sich förmlich völlig hochmütig auf. Das ist das, was mit diesem Aufgeblasen gemeint ist, ne? Wie so jemand, der sich aufbläht. Und das lässt sich beobachten, auch in den Irrlehrern oder an den Irrlehrern unserer Zeit heute, wie sie sich selbst feiern, wie sie sich in den Vordergrund drängen, wie sie einen pompösen Lebensstil im Reichtum führen, wie sie Millionen scheffeln teilweise, wie sie sich Privatjets kaufen, wie sie dicke Villen bewohnen und sonst was alles tun. Und überall muss ihr Name in Erscheinung treten. Und wenn du sowas merkst und sowas siehst, na, dann sollte dich das schon stutzig machen. Und dazu nennt Paulus noch ein weiteres zentrales Merkmal in Vers 19, nämlich indem er sagt, sie halten nicht an Christus, dem Haupt des Leibes, also dem Haupt der Gemeinde, fest, sondern entweder heißt es Christus und irgendetwas Zusätzliches oder im Laufe der Zeit vielleicht sogar vorrangig irgendwas anderes und so ein bisschen Jesus, und Jesus verschwindet immer mehr im Hintergrund. Und bemerkenswert ist, dass in unserer heutigen Zeit ja gerade Sekten, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder die Mormonen, genau dadurch gekennzeichnet sind, dass sie nicht ausschließlich an Jesus festhalten, auch oft ein ganz anderes Verständnis von Jesus haben dann, aber dass sie vor allem weitere Offenbarungsquellen zu ihrer Glaubensgrundlage machen. Dabei ist Jesus doch das ultimative Haupt der Gemeinde, der durch sein Wort die Richtung bestimmt, der alles Wachstum Gottes hervorbringt, sei es qualitativ oder quantitativ. Und weil er das Haupt der Gemeinde ist und weil er alles Wachstum hervorbringt, gibt es auch nur einen, dem alle Ehre zukommen muss, und das ist Jesus selbst. Was hilft uns also, um dieser Täuschung von falschen Offenbarungsquellen nicht zu erliegen? Nochmal drei Punkte. Erstens, halte an dem alleinigen Haupt, an Christus, fest und stütze dich nicht auf irgendwelche Menschen oder auf irgendwelche fragwürdigen Aussagen, die sie gemacht haben. Bau nicht deinen Glauben darauf. Zweitens, werde mündiger in Gottes offenbartem Wort, sodass du Unbiblisches viel besser prüfen und erkennen kannst. Und drittens, frag andere Glaubensgeschwister, wenn du dir unsicher bist, bei manchen Lehren der heutigen Zeit. Auch dafür hat Gott uns zusammengestellt, ja, dass wir achtsam sind, aufeinander aufpassen. Und noch einen dritten und letzten Punkt wollen wir uns heute Morgen kurz anschauen. Und der dritte heißt, lass dich nicht täuschen durch menschengemachte Lehren, Vers 20 bis 23. Und dieser dritte Punkt greift jetzt nochmal Gedanken aus dem ersten und zweiten auf. Und dabei verweist Paulus auf die Grundlage erneut, die in Christus gelegt ist. Wenn er in Vers 20 schreibt, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, Was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Also Paulus ruft den Christen in Kolossä neu in Erinnerung, dass sie mit Christus gestorben sind. Und das hat er ein paar Verse vorher ja in Kolosser 2, Vers 11 und 12 schon deutlich gemacht. Und die Kolosser und mit ihnen auch jeder wirklich wahre Gläubige ist geistlich gesehen mit Christus gestorben. Das heißt, die alte sündige Natur ist gestorben und er wurde mit Christus begraben und wir sind zu neuem Leben mit Christus auferstanden. Und Paulus konkretisiert hier noch ein bisschen in Vers 20, dass er sagt, dass wir mit Christus den Elementen der Welt gestorben sind. Und damit könnte einerseits gemeint sein, dass wir den Denkweisen und den Grundzügen und den Mächten wie der Sünde und dem Teufel gegenüber gestorben sind. Das griechische Wort hier kann man auch mit Mächten oder mit Grundlagen übersetzen und das gilt mit Sicherheit auch allgemein biblisch gesehen. Also die Sünde und die Welt mit ihren Prinzipien und Maßstäben, die sind nicht mehr unser Herr, die sind nicht mehr entscheidend, sind nicht mehr maßgeblich für uns, sondern unser Herr heißt Jesus Christus und dem folgen wir. Aber es ist auch gut denkbar, dass Paulus hier darüber hinaus noch das Gesetz nochmal in Verbindung bringt damit. In Galater 4, Vers 3, da kommt diese Formulierung Elemente der Welt ebenfalls vor. Und da heißt es in Galater 4, Vers 3, so waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Und dann ein paar Verse später in Galater 4, Vers 8 bis 10 heißt es weiter, damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind, jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Also hier spricht Paulus von den armseligen Elementen und er bringt sie in Verbindung mit einem gesetzlichen Denken, mit einem Denken, das irgendwie nach Vorschriften stattfinden muss, entweder vom Alten Testament oder vielleicht auch aus der Umwelt sonst, indem sie Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre wieder beobachten. Und genau dieses Einhalten von Vorschriften, auch aus dem Alten Testament, davon sind wir als Christen ja befreit worden, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Und Paulus sagt, wenn ihr doch frei davon geworden seid, warum kehrt ihr denn dann wieder zu diesem Alten zurück? Ja, warum nehmt ihr denn wieder Satzungen auf, von denen ihr eigentlich befreit wurdet? In Vers 21 nennt Paulus dann exemplarisch nochmal so einige konkrete Forderungen der Lehre. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Also im Prinzip war der Aufruf, lebe in Askese. Ja, enthaltet euch streng und entsagt gewissen Dingen, reißt euch am Riemen. So wie wir das heute zum Beispiel auch im Buddhismus finden oder so, ja, oder in manchen anderen Bewegungen. Und Paulus räumt auf damit und sagt ihnen in Vers 22, dass sie als Christen diese Auflagen nicht mehr haben und dass sie die gottgegebenen Dinge zum Verbrauch benutzen dürfen. Eine ganz ähnliche Aussage macht Paulus in 1. Timotheus 4, wo die Rede ist von Lügenrednern und dass da Lügenredner auftreten, die betrügerische Geister haben und Lehren von Dämonen haben, die sie verbreiten. Und sie sagen dann sowas wie, dass es verboten ist zu heiraten oder dass sie gebieten, dass man sich von gewissen Speisen enthalten muss. Und auch da sagt Paulus in 1. Timotheus 4 ausdrücklich, dass jede Speise mit Danksagung genommen werden darf, weil sie von Gott gegeben wurde. Und wir sehen einmal mehr, auch durch 1. Timotheus 4 oder in Anlehnung daran, dass sich jemand gewisse Menschen zu Nutzen macht, um andere Menschen, und in dem Fall besonders die Gläubigen, zu knechten, wieder zu knechten, von Christus auf falsche Fährte wegzuführen. Und wer das ist, ist der Teufel, der Vater der Irrlehre. Obwohl Jesus selbst und auch die Apostel genau das Gegenteil gelehrt haben, bringt er genau das hervor. Und dabei klingen diese Gebote und die Lehren der Askese und der Enthaltsamkeit, das klingt ja auf den ersten Moment gar nicht so schlecht. Es klingt ja gar nicht verkehrt, aber bei näherem Hinsehen sind es einfach menschengemachte Lehren ohne biblischen Boden. Und schlussendlich sagt Paulus genau das auch in Vers 23, wenn er dann schreibt, das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Und genau das kann so trügerisch sein an, nochmal in Anführungsstrichen, guter Irrlehre. Man reißt irgendwo was aus dem Zusammenhang heraus, Grundgedanken und baut darauf eine Lehre auf, und zwar so, wie sie ihm gefällt. Und dabei kommt man besonders fromm daher und man wirkt vielleicht weise in Demut und scheinbar wirkt man auch ganz groß und opferbereit, ja, gerade durch diese asketischen Sachen. Aber eigentlich heißt die Triebfeder, die Paulus hier nennt, eigenwilliger Gottesdienst. Also ganz im Sinne von selbstgemachter Frömmigkeit. Ich gestalte meinen Glauben, wie ich denke, wie er mir gefällt, wie er für mich sinnig erscheint. Und das führt absolut am Ziel vorbei. Es wirkt fromm, aber es ist Gotteslästerung. Weil Gott will angebetet werden für das, was er getan hat. Und er will so angebetet werden, wie er angebetet werden will, wie er das bestimmt und nicht wie Menschen sich das erdacht haben oder zurechtschustern. Und wenn Menschen nun denken, dass sie durch asketische Übungen besonders fromm dastehen, dann ist das Ende vom Lied ja ihre eigene Ehre. Und sie werden stolz auf das, was sie getan haben oder vielleicht auch, was sie nicht getan haben. Und dabei wird vor allem eins genährt und befriedigt, ihr Fleisch. Das sagt Paulus am Ende von Vers 23. Ja? Sie werden überheblich, sie werden stolz. Und die Frage, die sich hier ableitet für uns persönlich aus dem, die Frage lautet, woraus entfaltest du dein Leben für Gott? Basiert dein Glaubensleben vorwiegend auf dem, was Menschen sagen, oder kommt es aus Gottes Wort? Ja, basiert es auf menschengemachten Lehren? Und was ist die Triebfeder meines Glaubens eigentlich? Menschengemachte Frömmigkeitsübungen oder die Gnade Gottes und die Beziehung zu Jesus? Und mal noch einen Schritt weiter gedacht, wenn es dann Dinge gibt, die wir auch tun sollen, ja, und das sagt die Bibel auch deutlich, dass wir im Gehorsam leben sollen, dann ist die große Frage, ja, lebe ich meinen Gehorsam, um mein Gewissen zu beruhigen und mir insgeheim vielleicht auf die Schulter zu klopfen, um mich besser zu fühlen? Oder ist die Grundlage für meinen Gehorsam wirklich die Liebe zu Gott? Vielleicht ist es gut, diesen Begriff eigenwilliger Gottesdienst mal aufzunehmen und zu überlegen, wo in meinem Leben herrscht denn eigenwilliger Gottesdienst vor? Also wo mache ich mir den Glauben so passend, wie er mir halt gerade irgendwie passt, wie ich mir das so vorstelle? Wo ist der Gottesdienst meines Lebens für Gott vielmehr eine Unehre, als dass er Gott gefällt? Und wo ist vielleicht Selbstgefälligkeit und Stolz unterschwellig viel mehr im Vordergrund und Jesus irgendwo im Hintergrund? Das sind so ein paar Gedankenanregungen, die ihr gerne mitnehmen dürft in die kommende Woche, die ich euch auch mitgebe in die Hauskreise. Und zugegebenermaßen ist heute Morgen das nicht die erbaulichste Predigt gewesen und Ehrlehren sind auch nicht das schönste Thema, ja, das wissen wir alle. Und ich hoffe trotzdem, dass die Predigt ein Stück weit dafür dienlich war, dass wir achtsam daran sind und achtsam darin werden, wem und was wir glauben und dass es uns bestärkt am Ende, uns mehr in Gottes Wort zu vertiefen und darin mündiger und fester zu werden. Lass dich nicht täuschen, war unser Thema heute Morgen und drei Täuschgefahren haben wir uns angeschaut. Erstens durch schattenhafte Gesetzlichkeit, zweitens durch falsche Offenbarungsquellen und drittens durch menschengemachte Lehren. Und in all dem, wo der Teufel, der Vater der Irrlehren, sein Unwesen treibt, hat Gott uns als Glaubensgeschwister zusammengestellt in eine Gemeinde, damit wir aufeinander Acht haben und damit wir, wenn nötig, auch korrigieren und damit wir uns gegenseitig in der Wahrheit des Wortes Gottes, in der Wahrheit Jesu Christi aufbauen und dass wir gemeinsam wachsen. Das ist ein Gedanke, der ganz wichtig eigentlich noch wäre. Wir haben gar keine Zeit mehr. Ich gebe ihn euch mit in die Hauskreise. In Epheser 4 sieht man genau das, ja, dass wir mündig werden sollen durch Gemeinde. Und wir sollen zusammen wachsen. Und genau zu diesem weiteren Wachstum in Gnade und Erkenntnis ermutigt uns Petrus am Ende von seinem zweiten Brief. Und das ist das effektivste Mittel überhaupt gegen jegliche Form von falscher Lehre. Und so will ich schließen mit 2. Petrus 3, Vers 17 und 18. Wo es heißt, da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ich will gerne mit uns beten, vielleicht können wir zusammen aufstehen. Herr, wir haben heute Morgen eine ganze Menge betrachtet und ja, uns auch mit einem Thema auseinandergesetzt, was nicht gerade schön ist. Herr, wir freuen uns viel mehr, wenn wir uns mit dir auseinandersetzen dürfen und mit guter Lehre, mit gesunder Lehre. Und trotzdem sehen wir, dass auch das Thema Irrlehre damals wie heute so eine große Rolle spielt und dass der Teufel da sein Unwesen treibt, Menschen verführen will, auch uns Christen verunsichern will und auf falsche Fährte führen will. Und wir wissen, dass es nötig ist, dass du selbst uns festhältst und trägst, dass du uns den Geist der Unterscheidung auch schenkst, damit wir Irrlehren entlarven können. Wir wollen dich bitten, dass wir selbst fester werden in deinem Wort, um nicht irgendwelchen Fehlvorstellungen oder falschen Lehren auf den Leim zu gehen. Und wir danken dir dafür, dass du sagst, dass du selbst es bist, der das gute Werk angefangen hat, dass er es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Und darauf vertrauen wir und da dürfen wir uns auch anvertrauen, wollen uns dir anvertrauen, auch in dem ganzen Wirrwarr unserer Zeit, wollen beten auch gerade da, wo Menschen gefangen sind unter falschen Lehren, die gar keine Ahnung davon haben, ja, und einfach Sklaven dieser Irrlehren sind, dass du Wahrheit hineinbringst und dass du Licht ins Dunkel bringst. Und wir wollen auch beten für die Kirche in Deutschland, dass du einfach wieder eine klare Sicht auf dein Wort schenkst, eine klare Sicht auf dein Evangelium schenkst und dass du selbst Kirche wieder leitest und beherrschst, Herr. Wir wissen, dass du das tun kannst. Wir wollen nicht auf sie herabschauen, sondern wir wollen uns mit eins machen und darum bitten, dass du ja eine neue Reformation tatsächlich auch schenkst innerhalb der Kirche und dass du uns als Freikirchen nah sein lässt an deinem Wort und daran feststehen bleiben lässt. Amen.